So, Matthias, nächste Folge Klima-Podcast steht an. Ja. Aber jetzt erzähl's mal allen Leuten da draußen. Wenn du hier zur Arbeit kommst, bist du Team Auto oder bist du Team ÖPNV?
Okay, also zugegeben. Also wenn ich hier zum Funkhaus fahre, bin ich schon oft Team Auto. Da brauche ich, sag mal, 20 Minuten ungefähr. Mit Bus und Bahn sind es eher 50. Das macht hin und zurück eine Stunde mehr am Tag.
Okay.
Das finde ich schon hart. Also ich bin dann eher noch Team Fahrrad, wenn ich nicht gerade um 5 Uhr morgens schon hier sein muss.
Na gut. Ja, das Funkhaus hier in Köln, das ist ja wirklich echt nicht gut erreichbar, leider. Das stimmt, ja. Und über solche Entscheidungen sprechen wir hier bei Update Ada ja immer wieder. Also was kann ich als einzelner Mensch überhaupt machen gegen den Klimawandel und was müssen Politik und Industrie regeln?
Zum Beispiel mal die Straßenbahn zu Ende bauen hier bis zum Sender.
Ja, wäre eine Idee. Wird allerdings noch ein paar Jahre dauern, bis die fertig ist. Aber Antworten zum Thema individuelle Verantwortung versus gesellschaftliche Verantwortung beim Klimawandel, die gibt es jetzt schon. Ein paar Gehirnprofis haben sich nämlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Der Deutsche Ethikrat. Was der zu dem Thema sagt, darum geht's jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Matthias Wurms.
Und Klaus Janssen von den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und mit allem, was aktuell wichtig ist zu den Themen Klima und Natur.
Und mit einer Frage, die wir uns immer wieder stellen und ihr euch wahrscheinlich auch. Was kann ich als einzelner Mensch eigentlich machen, um klimafreundlich zu leben, wenn Politik und Industrie gefühlt nichts tun? Dann reibt man sich am Ende doch nur auf und es ist nichts gewonnen.
Das sieht der Deutsche Ethikrat, der die Bundespolitik berät, genauso. Der hat diese Woche eine 128 Seiten lange Stellungnahme rausgehauen zum Thema Klimagerechtigkeit. Und die Vorsitzende, Alena Büchs, hat Deutschlandfunk Nova gesagt, dass man als Individuum schon eine moralische Verantwortung hat, aber die hat auch Grenzen.
Wir alle haben eine, so nennen wir das, moralische Mitwirkungspflicht, unser eigenes Leben, unser eigenes Verhalten durchzugucken, was kann ich machen, um mich klimafreundlicher zu verhalten. Gleichzeitig, ganz wichtig, sagen wir wollen kein moralisches Heldentum. Es können das nicht Individuen jetzt alles reißen.
Da sind dann also tatsächlich Politik und Unternehmen und größere gesellschaftliche Gruppen gefragt, Beispiel Straßenbahn. Ja. Da wird ja gerade tatsächlich gebaut hier, da ist die Politik aktiv und irgendwann werden deshalb weniger Autos hier rumfahren.
Ja, irgendwann dann auch meins, womöglich nicht mehr. Ja. Und dass gerade in Europa was getan werden muss, auf höchster Ebene, das hat die Europäische Umweltagentur diese Woche nochmal unterstrichen. Europa erwärmt sich von allen Kontinenten nämlich am schnellsten, doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Mhm. Und dadurch wird das Wetter hier immer extremer.
Ja, eine weitere Warnung war das mit der Forderung an die Politik, sich besser anzupassen an die Folgen, die ein immer heißerer Kontinent hat, mit sich bringt. Vor allem aber endlich mehr tun, damit es nicht zu heiß wird. Aber wie? Und da sagt Alena Büchs vom Ethikrat, klar hilft es dem Klima zum Beispiel, wenn niemand mehr Langstrecke fliegen würde. Aber das kann der Ethikrat ja nicht einfach verbieten.
Wir können jetzt nicht sagen, das gute und gelingende Leben sieht jetzt so und so aus. Du fährst da und dahin in Urlaub und du isst das und das zum Abendessen.
Ja, grundsätzlich sagt der Ethikrat aber schon, dass der Staat besonders klimaschädliche Sachen auch verbieten könnte. Und der Rat sagt auch, dass richtiger Luxus, also auch sowas wie Langstreckenflüge, so teuer sein müssten, dass sich selbst Reichere überlegen, ob sie das ja wirklich brauchen. Genau über sowas muss aber die ganze Gesellschaft ins Gespräch kommen, sagt der Ethikrat, und das dann gemeinsam entscheiden.
Das ist aber echt schwierig, oder? Stelle ich mir vor. Also alle an einen Tisch zu bekommen und dann zu entscheiden, wie ein gutes Leben und ein nachhaltiges Leben aussehen soll. Mhm. Ohne immer mehr Konsum zum Beispiel.
Ja, und das ist ja auch wirklich ein gigantischer Tisch. Also da sitzen Arme dran und Reiche in Deutschland. Da sitzen Leute hier und auch von den ärmsten Ländern in Afrikas dran. Und da sitzen Alte dran und Kinder und sogar Menschen, die noch nicht mal geboren sind. Also zukünftige Generationen.
Aber sag mal, hat der Ethikrat jetzt einfach nur gesagt, guckt ihr mal, wir haben hier die schönen ethisch-moralischen Pfeile eingeschlagen, jetzt wuselt euch da mal irgendwie drumrum und organisiert euch, oder gibt's da auch was ganz Konkretes?
Nee, also in der Stellungnahme stehen auch schon konkrete Handlungsempfehlungen drin. Also in erster Linie ist der Staat gefragt, sagt der Ethikrat, der muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit dann halt ein notwendiger Wandel für alle funktionieren kann, also damit klimafreundliches Handeln für alle leichter wird. Noch mehr Konsum und noch mehr Ressourcenverbrauch, das geht nicht mehr. Klimaschädliche Subventionen, die müssten dagegen abgebaut werden. Und der Ethikrat, der ist auch klar für eine CO2-Bepreisung. Also alles, was besonders klimaschädlich ist, das muss dann immer mehr kosten.
Aber da sind wir auch immer beim Thema Gerechtigkeit. Ne? Also das darf ja nicht ungerecht zugehen. Das ist ja ganz wichtig, wenn alle mitziehen sollen, dass es eben gerecht ist, oder?
Ja, das hat der Ethikrat dann auch auf dem Schirm.
Menschen mit geringem Einkommen produzieren viel weniger klimaschädliche Emissionen als Menschen mit hohem Einkommen. Und gleichzeitig gibt's aber natürlich Maßnahmen gegen den Klimawandel, also mal ans Heizen oder sowas denken, die gehen gerade den Leuten ans Portemonnaie, die wenig haben. Das ist schwierig.
Und deshalb schlägt der Ethikrat vor, dass es da vom Staat Ausgleichszahlungen geben muss, also damit das gerecht zugeht. Und das soll schnell passieren. Also abwarten, hinhalten, alles rauszögern, das ist ethisch nicht zu rechtfertigen, sagt der Ethikrat. Gehandelt werden muss jetzt.
Klingt cool, aber mit den Ausgleichszahlungen klappt es ja gerade nicht so gut. Ja. Also ich sage nur Klimageld, das wäre ja so eine Ausgleichszahlung. Die hat die Bundesregierung auch versprochen, aber bis jetzt nicht umgesetzt.
Tja, die Stellungnahmen vom Ethikrat, die sind halt Handlungsempfehlungen für die Politik. Die ist nicht dran gebunden, die muss das nicht umsetzen. Aber sie könnte sich ja zumindest mal an dem orientieren, was die ethische Instanz im Land für richtig hält.
Okay, Klaus, der Ethikrat sagt also, dass die Politik mehr tun muss, damit wir am Ende alle mehr tun. Ne?
Ja, ganz genau.
Da habe ich was für dich. Mhm. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat diese Woche nämlich eine neue Förderung vorgestellt, um die Industrie in Deutschland klimaverträglicher zu machen. Sogenannte Klimaschutzverträge. Und er selbst war jedenfalls total begeistert davon.
Heute ist ein guter Tag für den Klimaschutz, ein guter Tag für die Wirtschaft, vor allem für die Industrie und ein guter Tag für den Produktionsstandort Deutschlands. Denn wir starten heute das erste Auktionsverfahren für die Klimaschutzverträge. Wir sind das erste Industrieland, das dieses Instrument einführt.
Okay, also insgesamt findet ihr das super, offenbar, ja.
Ja?
Ich habe jetzt persönlich keine Ahnung, worum es ganz genau geht.
Also so richtig hatte ich das auch nicht, gestehe ich.
Okay.
Aber ich habe mich schlau gemacht.
Ja, dann sag mal.
Also es ist gar nicht so einfach, aber ich versuche mal zu erklären, wie das funktioniert. Und dann können wir auch gucken, ob das wirklich was taugt.
Okay, dann erklär mal genau, was ist ein Klimaschutzvertrag?
Die Basics.
Klimaschutzverträge schließt der Staat mit einzelnen Unternehmen ab. Und zwar mit Unternehmen aus den Branchen, in denen besonders viel Energie verbraucht wird. Also bei der Herstellung von Stahl, Aluminium, Glas, Papier oder in der Lebensmittelindustrie. Die Firma muss sagen, um wie viel teurer die Produktion wird, wenn sie klimaneutral ist, also kein CO2 mehr ausgestoßen wird. Und diese Differenz übernimmt 15 Jahre lang der Staat, damit das Unternehmen in die klimafreundliche Produktion investiert. Der Clou ist, diese Förderung ist ein Wettbewerb. Insgesamt stehen für die erste Bieterrunde dieses Wettbewerbs 4 Milliarden Euro zur Verfügung und es bekommen nur die Firmen den Zuschlag, die mit den wenigsten Subventionen die meisten Treibhausgase einsparen. Wie sie das schaffen, ist egal. Maximal kann ein Unternehmen 1 Milliarde Euro kriegen, verteilt auf die ganzen 15 Jahre.
Okay, nicht ganz unkomplex, kann man sagen.
Zugegeben, ja. Sag ich
also,
doch.
Ich habe verstanden, insgesamt gibt es jetzt aber erstmal nur 4 Milliarden Euro. Also das ist jetzt zwar eigentlich viel, aber jetzt nicht viel, um eine ganze Industrie umzubauen.
Nee, dafür reicht es auf keinen Fall. Ja. Das soll aber halt einen Schub liefern, ja, so einen Einstieg. Und man muss sagen, diese ersten 4 Milliarden Euro, die reichen wahrscheinlich nicht mal, um überhaupt alle Unternehmen zu fördern, die daran Interesse haben. Das Wirtschaftsministerium hat eine Voranfrage gemacht und da haben knapp 100 Firmen signalisiert, dass sie das spannend finden. Die können aber gar nicht alle zum Zug kommen. Also das wird schon ein harter Wettbewerb.
Okay, und wie geht das dann jetzt konkret weiter nach Phase 1?
Ja, dann sollen weitere Bieterrunden folgen und insgesamt soll dafür ein mittlerer zweistelliger Milliardenbetrag bereitstehen. Genauer wollte Habeck das nicht sagen. Mhm. Also sagen wir mal um die 50 Milliarden Euro. Das hängt natürlich am Ende auch davon ab, ob Habeck nach der nächsten Wahl überhaupt noch im Amt ist und ob die nächste Regierung mit dem Programm weitermacht.
Ja, das ist so ein bisschen die Zukunft, die kennt keiner so genau. Aber du hast jetzt gesagt, so ein Vertrag läuft über 15 Jahre. Und was passiert dann, also wenn das soweit ist?
Dann hofft Habeck, dass grüner Strom und damit eben auch eine klimaneutrale Produktion so billig ist, dass die Unternehmen keine Subventionen mehr brauchen.
Aber lässt sich das dann jetzt überhaupt so genau vorhersagen? Also was sich dann da entwickelt, wie sich die Kosten entwickeln?
Ja, das ist schon schwierig und deshalb gibt's auch so eine Art Versicherung für beide Seiten in diesem Vertrag. Wenn diese grüne Produktion, so nenne ich die mal, schneller konkurrenzfähig wird als gedacht und die Unternehmen gar nicht so viel Förderung brauchen, wie sie dachten, dann müssen sie davon was zurückzahlen. Wenn sie sich aber andersrum verschätzen und deutlich mehr Geld brauchen, dann muss der Staat nachlegen und einen Teil dieser zusätzlichen Kosten bezahlen. Auch damit die betroffene Firma dann nicht gleich wieder auf dreckige Produktion umsteigt.
Okay, also so ein bisschen ist das schon eine Art von Wette. Also es ist schon irgendwie mit finanziellen Risiken verbunden.
Ja, das gibt Habeck auch zu, aber er ist optimistisch, dass das klappt, weil
die Erfahrung beim Ausbau der Erneuerbaren immer war, dass die Sachen schneller, günstiger geworden sind als eigentlich erwartet.
Und er sagt halt auch, wenn Deutschland wirklich bis 2045 klimaneutral werden soll, und das ist ja der Plan, und wenn es außerdem in Deutschland noch Industrieproduktion geben soll, dann muss jetzt schnell was passieren und diese Klimaschutzverträge, die würden eben schnell was bewirken.
Ja, schnell ist ja ganz gut. Es klingt jetzt für mich auch eigentlich nach einer guten Idee, aber es gibt vermutlich noch 2, 3 Haken, oder?
Ja, ich nehme mal einen raus. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, das Ganze kann eigentlich nur funktionieren, wenn man gleichzeitig dafür sorgt, dass der Ausstoß von CO2 teurer wird oder zumindest teuer bleibt.
Dafür gibt es ja in der EU den Handel mit CO2-Zertifikaten. Also Unternehmen, die müssen die kaufen, wenn die CO2 ausstoßen.
Genau, ja. Aber wenn jetzt viele Unternehmen keine von diesen Zertifikaten mehr brauchen, weil sie ihre Produktion umstellen, dann sinkt die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten, dann werden die billiger und dann wird es auch billiger, CO2 auszustoßen.
Ja, dann würden andere Unternehmen dann einfach so weitermachen wie bisher, und weil es sich dadurch weniger lohnt, in den Klimaschutz zu investieren. Passiert ja heute schon, ja.
Genau, das ist die Gefahr. Das ist auch im Moment schon ein Problem, weil der CO2-Preis gerade ziemlich niedrig ist. Und das Problem ist aber auch, dieser Handel mit den Zertifikaten, der ist EU-weit organisiert. Da kann die Bundesregierung allein gar nichts dran machen. Aber Habeck sagt eben, das ist erstmal jetzt ein Förderprogramm, das ganz gezielt die deutsche Industrie unterstützen soll.
Okay, ja. Also ich bin gespannt, ob das funktioniert mit diesen Klimaschutzverträgen.
Ja, bin ich auch. Also die erste Bieterrunde ist jetzt gestartet. Die Firmen haben 4 Monate Zeit, sich zu bewerben. Dann soll innerhalb von 2 Monaten entschieden werden, wer den Zuschlag kriegt. Also ich sag mal, in einem halben Jahr wissen wir, welche Unternehmen Kohle kriegen, um auf Kohle zu verzichten und auf Öl und auf Gas.
CO2. Wir reden hier immer und immer wieder über CO2. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen?
Ist mir schon mal aufgefallen. Ja, logisch, Klaus. Hey, ist so ein Klimapodcast. Und dieses Kohlendioxid ist halt ein sehr wichtiges Treibhausgas und ist halt hauptverantwortlich für den Temperaturanstieg der vergangenen Jahrzehnte.
Ja, aber also, Kohlendioxid ist natürlich bei weitem nicht das einzige Treibhausgas. Und deshalb wollen wir jetzt auch mal über ein anderes Treibhausgas reden, nämlich Methan. Der weltweite Temperaturanstieg seit der industriellen Revolution, der liegt nämlich zu etwa einem Drittel an Methan. Und das ist also eine sehr wichtige Stellschraube. Und jetzt gibt es auch neue Daten über dieses Gas und neue Wege, wie wir weniger davon in die Atmosphäre pusten könnten.
Okay, dann geht es jetzt um Methan.
Ja.
Gut. Also, bei Methan gibt es ja grundsätzlich was Tolles und was Schlimmes. Womit sollen wir anfangen?
Ja, schlimm. Dann ist das schon mal weg.
Okay, also schlimm ist, dass Methan tatsächlich viel stärker auf das Klima wirkt als CO2. Der Effekt ist dutzende Male größer. Das heißt, Methan heizt die Atmosphäre schneller auf.
Ja, dann bin ich für das Tolle dran. Methan hält sich nämlich nicht so lange in der Atmosphäre wie CO2. Also im Schnitt so rund 10 Jahre, CO2 dagegen Jahrhunderte. Ja, und weil Methan vergleichsweise schnell abgebaut wird, besteht da eine Riesenchance. Also ganz kurzfristig was zu tun, um den Klimawandel zu verlangsamen, indem man einfach weniger Methan freisetzt.
Und das können wir Menschen tatsächlich gut beeinflussen. Also es wird geschätzt, dass bei Methan ungefähr 40% aus natürlichen Quellen kommen. Zum Beispiel aus Feuchtgebieten, wo es dann so Zersetzungsprozesse bei Pflanzen gibt, Fäulnis und Gärung. Aber 60% des Methans stammen von menschlichen Aktivitäten. Also wir sind dafür verantwortlich.
Ja, und da ist die Landwirtschaft ganz vorne mit dabei, denn Methan entsteht in den Mägen von Wiederkäuern, vor allem bei Rindern und Schafen. Und auch der Reisanbau, der spielt eine große Rolle. Beim Nassanbau von Reis gibt es Bedingungen wie bei diesen natürlichen Feuchtgebieten. Das ist eine Einladung für methanbildende Mikroorganismen, dann so richtig loszulegen.
Okay, wenn ich also ein Rinderhüftsteak mit Reis bestelle, dann habe ich im Grunde das perfekte Methanmenü.
Dann hast du alles sozusagen richtig gemacht. Ja, das ist genau das Problem. Also Fleisch und vor allem der Nassanbau von Reis, das wird man so schnell nicht ersetzen können weltweit. Also Millionen landwirtschaftliche Betriebe, die sind da ja betroffen. Und Reis ist ja auch für ganz viele Menschen das wichtigste Nahrungsmittel. Mhm. Es ist also wichtig, da was zu ändern, was besser zu machen, aber es ist echt schwer.
Aber die Zeit drängt halt, ja. Also es muss schnell was passieren. Das heißt, wir brauchen einfache Lösungen, die viel bewirken. So, Klaus, du hast beim Methan welche gefunden.
Ja, habe ich. Also Methan kommt nämlich auch aus dem Energiesektor. Also wenn Kohle, Gas und Öl gefördert und transportiert werden, dann tritt da Methan aus. Nicht so viel wie bei der Landwirtschaft, aber auch nicht so knapp. Im letzten Jahr waren es 120 Millionen Tonnen mindestens. Davon geht die Internationale Energieagentur aus in ihrem gerade veröffentlichten globalen Methanbericht. Tendenz ist auch steigend. Und eine neue Studie kommt sogar zum Schluss, dass es noch deutlich mehr sein könnte. Hunderttausende Messungen aus den USA, die haben nämlich gezeigt, dass dort wohl 3-mal mehr Methan austritt als bisher gedacht bei der Förderung von Öl und Gas. Und die USA, die sind ohnehin schon der größte Verursacher von Methangas in der Öl- und Gasindustrie.
Und das alles, obwohl wir doch langsam mal dafür sorgen müssen, dass weniger fossile Energie genutzt wird oder wie in diesem Fall sogar sinnlos verpufft.
Ja.
Also, wie sieht die Lösung aus?
Ja, die Internationale Energieagentur, die geht davon aus, dass ein Drittel der jährlichen Methanemissionen aus dem Energiebereich vermieden werden können. Und zwar so, dass das kaum was kostet und vielleicht sogar Gewinn bringt, mit relativ einfachen Mitteln.
Krass. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Jetzt erklär mal, wie das geht.
Okay, also Methan, das ist ja im Grunde Erdgas. Also da besteht Erdgas vor allem draus. Und wenn Erdgas gefördert wird und auch wenn Öl und Kohle gefördert werden, dann entweicht dabei immer wieder Methan. Dabei wäre das jetzt gar nicht so schwer, das aufzufangen. Und man könnte das Gas ja sogar verkaufen, gewinnbringend. Und außerdem müsste man Bohrlöcher, die man nicht mehr braucht, auch schneller schließen. Ja, da müsste man ran an diese Methanlecks.
Okay, also was mir jetzt sofort zu Lecks einfällt, ist die Sabotage der Nord Stream Pipeline in der Ostsee. Da sind 2022 ja auch Unmengen an Methan ausgetreten auf dem Gebiet von Schweden und Dänemark. Ich habe noch die Bilder im Kopf von diesen Gasblasen im Meer.
Die da so aufgestiegen sind, ja genau. Ja, das war wirklich so viel, was da ausgetreten ist. Das entspricht gut einem Sechstel der gesamten jährlichen Treibhausgasemissionen dieser beiden Länder. Das war vielleicht sogar das größte Methanleck der Menschheitsgeschichte. Das Problem ist aber tatsächlich nicht dieses eine Leck. Das Problem ist, dass es wirklich viele davon gibt.
Ja, stimmt. Also, aber viele davon werden ja in der Öffentlichkeit kaum beachtet. Also ich weiß noch, dass es letztes Jahr zum Beispiel in Kasachstan einen Riesenleck gab bei Bohrarbeiten für Erdgas. Und so Berichte gibt es ja auch immer wieder über Turkmenistan. Aber wie bitte soll denn sowas bald seltener passieren? Also wie kann das eingedämmt werden?
Naja, man muss diese Lecks erstmal entdecken. Also viele Firmen, die reden da ja natürlich nicht gerne drüber. Letztes Jahr konnte man die Lecks aber durch Satellitendaten finden. Aus dem All sind die nämlich ganz gut zu erkennen. Bis jetzt ist das auf einige Kilometer genau gewesen. Aber seit letzter Woche ist ein neuer Satellit im All, MethaneSat, der ist im Auftrag der US-amerikanischen Umweltorganisation Environmental Defense Fund entwickelt worden. Und der kann Methanquellen auf rund 150 Meter genau orten.
Das klingt cool. Also es wäre im Grunde so genau, dass man dann sagen kann, welcher Industriebetrieb da gerade ein Problem hat und das womöglich verschweigt. Und vielleicht ist ja sogar die einzelne Anlage zu erkennen in einem Industriepark.
Oder ja, so. Genau. Also ein beteiligter Forscher, der sagt in einem Film über den Satelliten, dass das wirklich einer Revolution gleichkommt.
We've never had this quality data for any greenhouse gas. Full stop. This is a revolution.
Ja, noch nie gab es so genaue Daten über ein Treibhausgas, das sagt der Experte. Das könnte also durchaus was ändern. Denn mit dem Wissen könnten Lecks schnell erkannt werden und im Idealfall auch geschlossen. Oder das Methan, das könnte zumindest abgefackelt werden. Das ist immer noch besser, als es direkt in die Atmosphäre entweichen zu lassen. Auch wenn beim Abfackeln dann nicht alles Methan verbrennt.
Aber für all das bräuchte man dann auch wieder politischen Willen. Ja, das Thema hatten wir heute auch schon. Wird das Problem Methan wirklich so ernst genommen, wie es müsste?
Ja, also auf dem Schirm ist das auf jeden Fall. Auf den Klimakonferenzen wird das jedenfalls regelmäßig besprochen und über 150 Staaten haben auch schon zugesagt, dass sie ihren Methanausstoß deutlich verringern wollen.
Klingt schon noch ein bisschen vage, oder? Reicht das am Ende?
Ja, das sind wir wieder bei der Schnelligkeit. Ne? Also nötig wäre, den Methanausstoß schon bis 2030 um 75% zu senken. Das sagt die Internationale Energieagentur jetzt. Das heißt, selbst falls alle Zusagen eingehalten werden, dann müsste immer noch mehr passieren.
Reicht also noch nicht. Ja. Aber vielleicht wäre es ja schon ein erster Teil der Lösung, dass man jetzt dieses Problem genauer erfassen kann. Also wenn klar ist, wer genau dafür verantwortlich ist, dann könnten diese Unternehmen oder Länder ja auch zur Verantwortung gezogen werden. Oder man könnte den Druck erhöhen, dass die handeln. Ja. Deshalb ist doch schon gut, dass Satelliten das jetzt viel genauer erfassen können.
Ja, und die neue Studie aus den USA, die zeigt auch, dass für die Hälfte der Emissionen nur sehr wenige Förderanlagen verantwortlich waren. Ja, und das gibt dann doch auch Hoffnung. Wenn man da ansetzt, dann hat man direkt einen großen Hebel, mit dem viel bewegt werden kann.
Was geht?
Unter dem Motto, was geht, gucken wir ja jede Woche, was schon am Start ist in Sachen Klima- und Naturschutz oder was wir selbst besser machen könnten.
Ja, diese Woche geht es schon wieder, muss ich sagen, ums Essen. Auch gut so vielleicht.
Ja, ne? Also letzte Woche haben wir euch Tipps der Deutschen Gesellschaft für Ernährung weitergegeben, für eine nachhaltige Ernährung. Und heute wollen wir euch was Neues vorstellen, was es noch gar nicht gibt.
Ja, aber Vorfreude ist ja die schönste Freude. Deshalb decken wir schon mal den Tisch und zwar mit Pilzen.
Aber nicht mit Champignons oder Pfifferlingen, sondern es geht um neue Fleischersatzprodukte aus dem, na sagen wir mal, Wurzelwerk der Pilze, den Myzelien.
Ja, mit diesen Myzelien wird schon seit einigen Jahren experimentiert, weil das Zeug halt schnell wächst und weil man da viel mitmachen kann. Also Baumaterial, Kleidung und eben auch Lebensmittel, die ganz unterschiedlich schmecken können.
Und eine Firma in Hamburg, die hat da jetzt nochmal richtig Unterstützung gekriegt. Infinite Roots heißt die.
Private Geldgeber, eine Supermarktkette und auch die EU, die haben mehr als 50 Millionen Euro in diese Firma investiert, weil die offenbar glauben, dass das schmecken könnte, was die da aus den Myzelien so machen.
Ja, die Firma sagt natürlich auch, klar, unser Fleischersatz wird ganz toll schmecken, nicht so läppisch wie Soja, was ja jetzt schon oft als Fleischersatz genommen wird. Das könnte am Ende aber tatsächlich auch stimmen, weil Myzelien von Speisepilzen nämlich schon einen Grundgeschmack haben und mit ein paar Gewürzen dazu könnte man schon viel erreichen.
Ja, und auch bei der Herstellung geht was. Die Myzelien, die werden nämlich fermentiert. Also so wie beim Joghurt oder beim Sauerteigbrot oder auch beim Bier. Gegoren und je nachdem, wie man das macht, kann man den Geschmack dann auch verändern und auch die Konsistenz.
Und das Tolle ist, man kann in diesem Fermentationsprozess auch noch Lebensmittelreste verarbeiten. Also das, was zum Beispiel übrig bleibt beim Bierbrauen oder in den Molkereien.
Ja, und dazu passt ja jetzt auch, dass die EU-Kommission diese Woche einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, wo drin steht, dass es weniger Lebensmittelreste geben muss. Also Händler und Restaurants und auch wir zu Hause sollen weniger wegwerfen und auch bei der Produktion sollen bald nicht mehr so viele Reste anfallen dürfen.
Ja, passt super, das mit der Produktion. Also Getreidereste vom Bierbrauen, die sollen jetzt nämlich zusammen mit Pilzmyzelien die ersten Produkte werden, die dann auch auf den Markt kommen.
Bierbrauen, ja. Pilz und Pilz. Gesellt sich gern sozusagen. Oh Gott. Also was gut ist, diese Myzelien, die wachsen wirklich schnell. Ne? Also diese Firma, die züchtet die schon in einer speziellen Nährlösung und nach 5 Tagen kann man die schon ernten.
Ja, nicht so wie bei Soja, was dann 5 Monate auf dem Acker steht und außerdem tierisch viel Fläche verbraucht und schon gar nicht wie beim echten Fleisch. Das braucht ja oft noch länger.
Ja, und die Rinder, die stoßen ja auch Methan aus. Das haben wir eben drüber gesprochen.
Ja. Ja. Also wir brauchen was Neues. Ob fermentierte Pilzwurzeln oder auch Fleisch aus dem Labor. Das gibt es ja auch schon. Und über viele dieser Alternativen haben wir auch bei Deutschlandfunk Nova schon berichtet. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Ja, wir sind wirklich gespannt, wie das weitergeht mit diesen Pilzen. Mhm. Das ist schon eine krasse Entwicklung. Also ja, bleibt nur noch die Frage, was hat dich heute am meisten beeindruckt bei der Folge?
Also ich bin schon dankbar für diese Stellungnahme vom Ethikrat, weil ich tatsächlich oft denke, macht es mir doch ein bisschen leichter, mich umweltfreundlich zu verhalten. Also ich gebe zu, da spielt auch oft Bequemlichkeit eine Rolle. Aber hey, mehr Straßenbahnen, bessere Radwege, das würde mich schon einladen, das Auto stehen zu lassen.
Ja.
Bei dir?
Ich habe jetzt Lust auf Pilze bekommen. Also diese Fleischalternativen, die finde ich eigentlich immer spannend. Ja, aber die müssen ja halt nicht nur schmecken, was ja schon schwer genug ist manchmal, sondern die müssen ja noch gesund sein und nachhaltig. Also ich hoffe, dass das dann bald besser wird, als das, was es jetzt gerade schon gibt im Supermarkt.
Deine Minute Natur.
So, Klaus. Das war's für heute. Wir können jetzt noch ein paar Pilze suchen im Wald.
Ja, ist nicht die Zeit für Pilze suchen eigentlich im Wald, okay. Aber gut. Egal, lass uns mal ein bisschen chillen im Wald. Das klingt auch wirklich entspannt.
Ja. Dann sagen wir mal tschüss. Ich bin Matthias Wurms.
Und ich bin Klaus Janssen. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.